Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Es freut mich unheimlich, dass ich Sie heute zum zweiten Mal im Interview begrüßen darf. Das hat auch damit zu tun, dass ich von Ihrem neuen Buch dermaßen begeistert bin und es immer wieder weiterempfehle an meine Community, weil zum ersten Mal denkbar einfach erklärt wird, wie man Nährstoffe richtig einsetzen kann. Und darüber möchte ich mit Ihnen sprechen, also nicht nur über das Buch, sondern generell über die Nährstoffmedizin. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Ja, danke für die Einladung.
Interessant.
Übrigens, wir sprechen schon das dritte Mal. Ist jetzt unser drittes Interview.
Ach, das dritte schon? Oh, ich mache so viele Interviews.
Hormone und jetzt nochmal Nährstoffe.
Ja, stimmt. Genau. Und ich vermute mal, es wird auch nicht das letzte Interview sein, weil es gibt so ein Füllhorn an Informationen, da könnte man eine komplette Serie draus machen.
Okay.
Was ich nach wie vor sehr interessant finde, und damit steige ich auch direkt in das Gespräch ein, dass jemand bei einem Arzt in der Regel ein kleines und ein großes Blutbild machen lassen kann, beide aber eigentlich eine sehr geringe Aussagekraft in Bezug zum Krankheits- oder Gesundheitsstatus geben. Das ist doch ungefähr so, als ob man bei einem Defekt am Auto die Motorhaube aufklappen würde, dann einmal einen Batteriecheck macht, vielleicht die Bremsflüssigkeit und nochmal das Motorenöl nachguckt. Und daraus will man dann schließen, was genau am Auto kaputt ist. Warum ist das so? Immer noch.
Also ich glaube, es ist sogar noch schlimmer. Das, was an Labormedizin genutzt wird, ist eher eine schmale Diagnostik und dann auch eher eine recht späte. Also es gibt ja zwei Aspekte, die man betrachten kann. Einmal, was man macht und einmal, wann man was macht. Und ich kann jetzt das auch nicht so genau erklären, aber wenn man jetzt mal die Labormedizin vergleicht mit der Radiologie, dann würde ich sagen, kennen auch Sie sehr viele radiologische Verfahren und haben vielleicht auch schon mal als Sportler ein MRT vom Knie oder von der Schulter oder irgendwas im Bewegungsapparat bekommen.
Ganzkörper sogar schon mal, ja.
Ganzkörper, ne? Oder auch, ich weiß, manche kennen sogar auch ein PET-CT, ne? Das ist nochmal mehr eine feinere Untersuchung, wenn es darum geht, metastasierte Karzinome, Krebserkrankungen zu diagnostizieren, Sonographie, Nuklearmedizin, Röntgen. Also da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Sachen. Und im Gegensatz dazu ist die Labormedizin eher vielleicht in unserem Krankensystem aus meiner Sicht unterrepräsentiert. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass vielleicht die Radiologen eine größere Lobby hatten als die Laborärzte. Ich weiß es nicht. Es ist auch von der Handhabung was anderes. Als Arzt überweise ich ja zu einer Diagnostik, wo dann viele, viele Daten erhoben werden, wenn ich zum Beispiel ein CT-Thorax anfordere oder gerne haben möchte. Und da gibt es dann sehr, sehr viele Daten, die habe ich zwar dann gar nicht gefordert. Ich wollte eigentlich nur wissen, Ausschluss vielleicht Lungenprozess. Ich bekomme aber auch die Herzform, ich bekomme Perikard, ich bekomme das Mediastinum, ein paar Lymphknoten oben, unten, vielleicht nochmal ein bisschen die Halsregion oder die Leber. Und das ist eben beim Labor anders. Da fordert der Arzt einzelne Werte an. Und die werden dann eben in Leitlinien durch die Fachgesellschaften festgelegt, was Sinn macht. Das beruht dann auf Daten und dann aber, denke ich, schon mittlerweile eben auch auf Wirtschaftlichkeit. Und dann ist eben die Frage, ab wann ist etwas wirtschaftlich, wenn man neugierig ist. Also es ist, ich kann die Ursache nicht erklären, aber die Handhabung ist so, dass die Labordiagnostik schmal benutzt wird, auch im Rahmen von Krankheiten eher wenig, wenn dann nur, wenn man krank ist und dann im Verlauf eine Therapie. Und präventiv ist es ganz, ganz schmal. Also da ist es noch weniger als Batterie und Motorhaube und Bremsflüssigkeit. Da ist ja bei diesem Check 35 und das gilt dann alle 3 Jahre. Ich meine, mit 35 mag das noch okay sein, aber so mit 50 oder 60 ist es dann noch genauso wie dieser Check 35. Und da sind ja nur ein paar Werte, nämlich Blutzucker nüchtern. Na, ich meine, der sagt jetzt nur was, wenn man wirklich nüchtern ist und dann irgendwie dann deutlich zu hoch. Und dann eben die verschiedenen Fette, also LDL-Cholesterin, HDL und das Gesamtcholesterin und mehr eben nicht. Und da ist natürlich präventiv dann nichts darüber hinaus.
Ja, vielleicht bleiben wir gerade mal bei genau diesen, bei diesen Werten, weil HDL, LDL, okay, Triglyceride, weiß ich gar nicht, müssen normalerweise auch mit dabei sein.
Hat ja auch. Ich sage jetzt mal, ich glaube nicht. Das kann man alles auch im Netz recherchieren. Können wir gucken,
ich weiß es jetzt auch nicht ganz 35. Genau.
Ich glaube sogar nicht, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Es gibt drei Werte, die ich generell vermisse und Sie können die bestimmt ergänzen oder vielleicht etwas dazu sagen. Gerade wenn man nüchtern Zucker misst, der wirklich eine sehr, sehr geringe Aussagekraft hat, warum misst man nicht einfach standardmäßig und jetzt auch ohne Vorsorgeuntersuchung einfach mit dem großen Blutbild mit dabei den HbA1c-Wert? Das ist der Langzeitzucker, der eben die Ernährungsweise, sage ich mal, der letzten vielen Wochen, es müssten um die 3 Monate insgesamt sein, zeigt. Oder auch klassisch Vitamin D-Status, weil eben sogar das RKI sagt, dass eben die allermeisten Menschen auch schon ganzjährig unterversorgt sind und dazu noch den Omega-3-Index. Und wenn man das in einer großen Masse machen würde, dann wäre das auch mit Sicherheit von den Krankenkassen bezahlbar. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass man die Frage einfach anderen Menschen stellen muss, die vielleicht politisch, juristisch und bei den medizinischen Bestimmergremien irgendwas zu sagen haben. Ne? Ich denke, dass für diese Behauptung, die wir beide aber denken, fühlen, teilen, dass das Sinn machen würde, präventiv, gibt es wahrscheinlich keine Daten, nicht so, um es dann in der Umsetzung quasi finanziell auch zu gestalten. Das Zweite ist, es fehlt auf jeden Fall ja die therapeutische Konsequenz. Es macht ja jetzt keinen Sinn, das HbA1c festzustellen, wenn wir beide, denke ich, finden, dass schon 5,8 oder 5,7% interessant sind und es dann darum gehen müsste, mit einer Ernährungsberatung oder so schon irgendwie tätig zu werden. Aber das ist im System nicht vorgesehen. Also da ist erst der Wert hoch genug, dass der Arzt eine Diagnose vergeben muss, ein Wert von 6,5%. Ab dann gilt die Diagnose Diabetes Typ mellitus, je nachdem, wer es ist, Typ 1, Typ 2. Also es fehlt dann eben auch eine therapeutische Konsequenz und ob das dann alles auch dann angenommen wird, ne? Es kann ja sein, also angeblich wird noch nicht mal dieser Check 35 wirklich angenommen. Das heißt, man schafft dann Strukturen und dann hat man aber auch niemanden, der es nutzt. Und dann hat es noch nicht mal eine therapeutische Konsequenz. Also da denke ich, ist im Moment so der Stand der Dinge. Und inhaltlich bin ich total Ihrer Meinung, wäre dieses HbA1c wirklich ein super aussagekräftiger, ich nenne das ja in den Büchern Krankwert, der eben lange, lange, lange Jahre, bevor jemand im Alter einen Typ-2-Diabetes bekommt, sukzessive steigt. Und wenn man nur früher mit dem Menschen über seine Tendenz oder die Wahrscheinlichkeit, einen Diabetes zu entwickeln, sprechen würde, aber Herr Heinzmann, das fordert dann so viel strukturschaffende präventive Maßnahmen. Im Kassensystem bekommen Ärzte pro Quartal irgendwie 20 Euro plus minus, egal wie der Mensch kommt. Es wird auch nicht bei jedem 10 Minuten Gespräch bezahlt. Ich hatte ja bis 2018 eine Kassenpraxis und ich durfte gar nicht mit jedem Patienten im Budget 10 Minuten pro Quartal sprechen. Das war dann schon über dem Budget, also dann, wenn ich es gemacht habe, umsonst. Also es fehlt quasi Strukturen, wo Beratungen bezahlt werden, ob das nun die Ernährung ist, die Bewegung, wo wir ausgebildet werden oder auch über die Wechseljahre für die Möglichkeiten, die man hat, das ist nicht existent. Also macht es dann auch keinen Sinn, Krankwerte früher zu bestimmen, die dann noch nicht mal eine ganz schlimme Relevanz haben. Es ist halt alles im System ausgerichtet auf absolut schlimme oder konsequenzhabende Krankheiten, die werden super Hightech-mäßig dann auch versorgt und verarztet. Aber eben all das davor, was dazu führt, wird nicht diagnostiziert und selbst wenn, wird es nicht kommuniziert und selbst wenn, hat es keine therapeutische Konsequenz, auch nicht im therapeutischen Sinne, dass man dann irgendwas, Nährstoffe oder sowas gibt. Ne? Das ist nicht existent.
Ich würde sehr gerne gleich mal über die Krankwerte, die man auch selber in Auftrag geben kann, sprechen und auch über einige vielleicht sehr wertvolle Gesundwerte. Aber lassen Sie mich mal als etwas Spinnernden herkommen und als jemand, der jetzt hier nicht absolut politisch korrekt argumentieren muss. Denn es ist nun mal auch so, ja, das darf man, glaube ich, frei aussprechen. Jeder darf mit meinem Gedanken anfangen, was er gerne möchte. Wenn die Politik ins Spiel kommt, dann muss man natürlich auch wissen, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, die Radiologen haben vermutlich eine größere Lobbyarbeit geleistet als eben die Labormediziner. Und gerade wenn Lobbyismus mit im Spiel ist, und der ist im Spiel, gerade beim Thema Gesundheit, dann ist natürlich so, dass an kranken Menschen ist mehr Geld zu verdienen. Und wenn man überlegt, dieser HbA1c-Wert, wenn man den schon ganz früh Richtung 5,6, 7, 8, 9, da kommt irgendwann diese Schwelle zum Prädiabetes, ab 5,7 ist ja die scharfe Kante, dass man eben die Leute dann aufklären könnte. Nein, immer mehr Menschen werden zu Diabetes Typ 2 Patienten. Und das muss man leider so sagen. Das ist ein Big Business. Und das ist jetzt auch nicht verschwörungstheoretisch, dass man vielleicht die Leute erstmal in diese Bereiche reinkommen lässt. Und wenn ich überlege, dass man einfach diesen Wert fest installieren würde, HbA1c, und man kommt eben in die Nähe der Grenze, dann gibt es einen vom Bundesinstitut für Gesundheit, Auftraggeber Karl Lauterbach möglicherweise oder ein späterer, der eben dann einen richtig guten Erklärfilm produziert. Was bedeutet Diabetes Typ 2 eigentlich? Oder warum hat sich der denn möglicherweise entwickelt? Gibt es einen Schritteplan, wie man jetzt da ganz entspannt an dieses Thema rangehen kann, ohne gleich eine Hammer-Diät durchziehen zu müssen, sondern tauschen Sie mal dieses mit jenem aus. Also ganz einfache Dinge. Das würde mit Sicherheit erstens nicht wahnsinnig viel Geld kosten und zweitens extrem viel Geld für den deutschen Staat, also sprich Zuschuss für Krankenkassen, einsparen.
Also auf jeden Fall denke ich auch, dass man durch frühere Labordiagnostik den Menschen spezifischer sagen könnte, mit welchen Krankheitsprozessen sie wahrscheinlich zu tun haben könnten. Ich sage jetzt mal konjunktiv, klar, kann man aber alles ausrechnen, gibt Scores. Wenn sie denn jetzt nicht irgendwie etwas tun, dass man durch die Vermeidung vor allen Dingen von den Folgen von diesen chronischen Erkrankungen, ne, es ist ja jetzt, sagen wir mal, noch nicht so teuer, ein HbA1c von 6,5 zu haben, muss man vielleicht ein bisschen Metformin geben oder sowas, ne? Aber die Folgen von vaskulären Stoffwechselerkrankungen im Sinne von Risikofaktoren, die dann landen in thromboembolischen Ereignissen, Schlaganfall, Folgen, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Dialyse, Niereninsuffizienz. Also diese Folgen sind wahnsinnig teuer. Da gibt es auch Daten von den Krankenkassen, wo das dann sozusagen auch schon dokumentiert wirklich abgeht nach oben, was dann so ab 70 jemand, der so chronisch krank ist, dann auch die Solidargemeinschaft im Prinzip kostet. Also das, ich stimme total überein, dass man da Kosten sparen könnte, und ich stimme auch überein, dass im Moment einfach mit Krankheit Geld verdient wird. Ich verschwöre nicht so, sondern es ist jetzt einfach so, und es wird halt jetzt das bezahlt, was krank ist, und das wird auch, denke ich, meiner Ansicht nach nicht so günstig gesteuert. Ich denke aber jetzt, egal warum alles so ist, Verschwörung, nicht Verschwörung, Zufall, Entwicklung, Geschichte, ich denke, dass man das ändern muss, weil ich bin mir ganz sicher, dass man mit Gesundheit noch mehr Geld verdienen könnte, wenn man jetzt das mal rein am Geld handfest macht, ne? Erstens, es gibt viel mehr Gesunde als Kranke. Zweitens, wenn man mit gesunden Überbildung und Maßnahmen und Sportstudios und Kochen und Ernährung und Kurse, kann man doch auch Geld verdienen. Man kann auch bestimmte Medikamente, wenn jemand eine genetische Situation hat, vielleicht auch schon früher, sagen wir mal, einwirken, sodass es gar nicht erst zur Krankheit kommt. Ich finde, es gibt wirklich coole Medikamente, die bisher erst gegeben werden, wenn wirklich was kaputt ist. Die könnte man in kleinerer Dosis individuell auch schon früher geben, ob das jetzt Statine sind oder moderne Diabetesmittel, kardiologische Mittel, nephrologische Mittel. Also es gibt unheimlich viele coole Medikamente, die man auch vielleicht früher ein bisschen einsetzen könnte, wenn es denn genetisch bedingt oder auch schwierig ist. Aber das ist jetzt einfach nicht so. Fakt ist, man müsste für die Prävention erstmal Geld in die Hand nehmen und Strukturen schaffen, investieren in die Diagnostik, in die Ausbildung. Aber ich finde Ihre Idee super, dass man einfach allen mal mit 50 in HbA1c zur Verfügung stellt, und alle die kriegen dann von der Kasse den Videofilm von Herrn Lauterbach zugeschickt. Das Gleiche, finde ich, könnte man auch machen mit allen Frauen, die, sagen wir mal, Anfang 40 sind und die darüber informieren, dass ab jetzt sie Wechseljahre haben und haben werden und was dann denn alles ihnen zur Verfügung steht. Ne?
Also was das man ist, tun kann, genau,
was, selber ja, tun was, kann. Ja. Man, was man tun kann und dann könnte es ja auch eine Verbindung geben zu, sagen wir mal, nicht primär ärztlichen, aber dann zertifizierten Ausbildern, Ernährungsausbilder, Gesundheitscoaches, die alle auch meinetwegen studieren oder an der Uni irgendwie wissenschaftlich auch erstmal lernen zu arbeiten. Man kann wirklich mit der Gesundheit viel Geld verdienen und natürlich dann auch alle, die dann nicht Dialyse und Herzinsuffizient sind und 70, könnten doch dann auch der Gemeinschaft etwas beitragen und würden ja auch konsumieren, ob es dann Hunde sind oder Gärten oder da gibt's schon auch richtig wirtschaftliche Untersuchungen, was man alles mit alten Menschen so machen könnte, aber wenn die auch noch gesund sind und reisen können und sich treffen können, das wäre doch wunderbar. Und was für eine Erleichterung für die ganzen Familien, die ja dann auch alle irgendwie mehr sinnvolle Sachen machen könnten, als jetzt alle zu pflegen. Ne? Ja, also klar. Insofern, ich denke, dass irgendwann dieser Schritt hin zur Prävention kommen muss, weil wir eine wirkliche, exzellente auch Hightech-Medizin haben. Auch da gibt es viele Dinge, die ich denke, wo ich denke, dass man auch noch mal drüber sprechen müsste, wer was wie auch bekommt. Man müsste auch mehr über vielleicht auch das Sterben noch mal sprechen, forschen. Also das ist alles noch, liegt alles in den Kinderschuhen und ist alles so ein bisschen alt und noch nicht irgendwie modernisiert, um es vielleicht einfach auch mal einfacher auszudrücken, ja? Ja, es ist nicht modern. Es ist,
stimmt.
Das wollen junge Leute nicht. Die wollen auch nicht so arbeiten, wie ich gearbeitet habe. Die wollen auch nicht so krank werden, wie ihre Eltern und Großeltern. Die wollen was tun. Die wollen die Welt auch nicht zerstören. Also das ist einfach eine andere Generation, klar, die da heranwächst und das Krankensystem muss ein wirkliches Gesundheitssystem werden. Und vielleicht mal zurück zu den Nährstoffen. Ich denke, es wäre super wichtig, besser Bescheid zu wissen über seine Krankheitsentstehung, weil das sieht man nicht. Ne? Die Dermatologie, ich kann sie sehen. Ja, ich kann sehen, wie die Haut aussieht. Klar, man kann sich ein bisschen schminken, aber so grundsätzlich kann man schon auch außen sehen, wie die Haut ist, wie die Muskulatur ist. Aber wir können von innen nicht sehen, wie der Stoffwechsel funktioniert. Das muss über Zahlen ausgemessen werden,
ja,
wie eine Schuhgröße oder so.
Ein ganz einfaches Beispiel ist ja die alkoholische, nicht alkoholische und auch die alkoholische Fettleber. Gerade die nicht alkoholische Fettleber, die tut nicht weh. Wenn sie weh tut, dann kann man auch weitermachen wie bisher, weil dann ist schon wirklich Ende Gelände. Jetzt mal ein bisschen provokativ gesagt. Aber
ja, auch, ungefähr auch Niereninsuffizienz tut auch nicht weh. Ne? Herzinsuffizienz merkt man irgendwann ein bisschen. Ne? Ja. Aber wenn man so Daten hätte von sich, spezifischer, erstens glaube ich, dass dann viele doch auch im Verhalten etwas ändern würden. Jetzt so einfach nur so, sich zu bewegen oder die Ernährung umzustellen, wohin denn? Ja. Aber wenn ich Daten hätte über mein Inneres, objektive Daten, die dann auch mit Scores in Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet werden. Außerdem hat man ja, wenn man nicht adoptiert ist und die Eltern nicht kennt, ja auch eine Familiengeschichte, wo man weiß, Mama, Papa, Onkel, Schwestern hatten dies und jenes. Dann denke ich, hätte man die Motivation der Menschen an seiner Seite. Und dann komme ich jetzt mit meiner Nährstoff- und Hormonmedizin ergänzend zu allem anderen, was meinetwegen Sie ja auch vielen beibringen, anderes Verhalten und Sport und Ernährung, könnte man dann da spezifischer, stofflich auch noch mal unterstützen. Ne?
Ja, vielleicht sprechen wir auch mal darüber. Also es ist halt so, wie es ist, das Gesundheits- oder eher das Krankensystem. Vielleicht wollen wir mal darüber sprechen, was kann man denn selbst tun? Auch natürlich immer unter Berücksichtigung der finanziellen Lage, weil Laborwerte extra einen Auftrag geben, kostet eben natürlich auch was. Aber es gibt bestimmt so ein paar Must-Have-Werte, wie eben der HbA1c. Aus meiner Sicht auch der Omega-3-Index, dass man einmal weiß. Und eben auch den Vitamin-D-Status. Das sind die drei, die ich jetzt einfach mal so zu Tisch bringe. Ich vermute also, mal, dass sie mit übereinstimmen, aber es gibt bestimmt noch ein paar andere spannende Werte.
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, gerade für die Männer, die zuhören. Ich finde schon, dass das System nicht gut genutzt wird, was es anbietet. Also das wäre jetzt mein erster Rat, dass man erstmal einfach auch mal die klassischen Ärzte, den Hausarzt, wenn man etwas älter ist, den Urologen, die Magen-Darm-Vorsorge, also die Darmspiegelung-Vorsorge, die Hautvorsorge, dass man erstmal einfach die Dinge, die man gesund im System nutzen kann, dass man die mal wirklich zu 100% mal nutzt Und im Rahmen dieses Kontaktes werden sich Dinge ergeben, die Patient, Patientin und Arzt, Ärztin auffallen. Und dann kann man vielleicht auch im System noch mal mehr an Krankwerte, Diagnosen oder Störungen gelangen, ohne etwas zu bezahlen. Also der Trick ist wirklich, die Frauenärzte, die Hausärzte, sich erstmal auch um eine gute Betreuung zu kümmern. Es gibt unheimlich viele gute Kollegen und Kolleginnen da draußen, die auch ein bisschen traurig sind, dass sie immer nur dann hinzugezogen werden, wenn es den Menschen ganz schlecht geht. Das ist noch ein bisschen mehr bei Männern als bei Frauen, ne? Und die nutzen das System nicht. Ja, sie sind auch ein bisschen enttäuscht, aber das wäre jetzt erstmal mein erster Appell, weil das kostet nichts.
Das heißt, man geht zum Arzt, zur Ärztin und sagt, ich bin jetzt XY Jahre.
Nein, man muss immer gucken, was, das kann man bei der Krankenkasse erfragen.
Okay, was an der Krankenkasse? Was kann
was ich stellt mir das System zur Verfügung? Ich bin meinetwegen 38 Jahre alt, ich bin ein Mann, ich habe Heuschnupfen, ich habe dies und jenes. Also ich habe das jetzt noch nie gemacht, aber ich stelle mir vor, dass es dort dann Ansprechpartner gibt. AOK nennt sich ja auch Gesundheitskasse. Techniker und Barmer sind also meinetwegen mehrere große gesetzliche Krankenversicherungen. Die haben Mitarbeiter und die beraten auch ihre Kunden, was es denn für Möglichkeiten gibt, um sonst erstmal sich ärztlich untersuchen zu lassen. Also ab 35 alle 3 Jahre Hausarzt gesund. Ab, ich weiß jetzt nicht mehr so genau die Altersgrenzen, aber ab 50, 55 Darmspiegelung. Ab 45, 50, bin ein bisschen unsicher, urologische Vorsorge. Frauen schon in jungen Jahren Vorsorge, was auch immer, ne? Erst Cervix, dann später Mammographie. Also das sind ja Möglichkeiten, wo man auch erstmal Möglichkeiten hat, mit Ärzten in Kontakt zu kommen, und die muss man sich auch suchen, wo man sich gut aufgehoben fühlt, für auch vielleicht mal den Tag, wo man krank ist. Dass man dann nicht anfängt zu suchen, sondern dass man die Basics hat, auch einen guten Zahnarzt. Dann zum Beispiel Zahnprophylaxe, ne, muss man ein bisschen was zuzahlen. Aber das wäre mein erster Schritt. Und dann zum Beispiel im Rahmen von Check 35, ja, früher gibt's jetzt nichts außer für junge Frauen beim Frauenarzt im System geregelt, kann man dann im Rahmen des Arztgespräches, das findet meistens doch statt, auch vielleicht mal über seine Beschwerden schildern. Man kann einen Zettel schreiben, man muss Beschwerden schildern. Man kann nicht zum Arzt gehen und sagen, ich würde gerne Prävention machen. Da gibt's keine Leistungen für. Mhm. Es gibt nur die besonderen zur Verfügung stehenden Vorsorgeuntersuchungen. Aber die sollte man doch erstmal nutzen. Hautkrebsvorsorge, ich weiß nicht ab wann. Aber da wird immerhin, muss der Mensch sich dann einmal nackig ausziehen und der Hautarzt, auch der Hausarzt, sehen mal den ganzen Körper. Mhm. Und auch da werden sich ja vielleicht Dinge ergeben, ne? die man vielleicht so angezogen im Gesprächsraum nicht weiß. So. Und dann kann man erstmal gucken, ob vielleicht auch aufgrund von Krankheiten oder auch Familiendispositionen, Geschichten, der Arzt im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, Check 35, ich habe früher immer Dinge ergänzt, auch auf Kasse. Das muss jetzt natürlich jeder Arzt so selber für sich entscheiden, aber wenn ich jemanden habe, der irgendwie ein bisschen krank aussieht, vielleicht ein bisschen Hochdruck hat in der Familie, vielleicht Mutter Schlaganfall oder so, dann habe ich immer die Basics geguckt. Und da könnten wir jetzt mal drüber reden, welche wären denn das, die ich damals über Kasse geguckt habe, die man sich gegebenenfalls selber kaufen könnte. Ich will nur, die Kassensysteme auch, die sollen mitgenommen werden. Es soll nicht alles ungenutzt rumliegen. Es gibt schon viel, was möglich ist. Und das wird nur aus Enttäuschung nicht genutzt. Mhm. Und das muss auch aufhören. Ja. Und dann wären jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir können ja mal sagen, 10 Krankwerte. Also wichtig ist zum Beispiel, wir haben gesagt, der HbA1c-Wert. Das ist ein Langzeitzuckerwert. Gesund ist 5,0%. Der drückt aus, wie viel der roten Blutkörperchen sind verzuckert. Und da die 3 Monate leben, kann man 3 Monate rückwärts gucken, so ein bisschen, wie waren denn die Spiegel? Waren die hoch? Und wenn einmal so ein rotes Blutkörperchen sich am roten Blutfarbstoff verzuckert hat, gibt's das bis zum Tod nicht mehr her. Insofern ist diese prozentuale Verzuckerung ein sehr schöner Sammelwert für die letzten 3 Monate des Stoffwechsels. Bringt also da also auch nichts.
Ist ein super spannender Wert.
Ist ein super spannender Wert. Ne? Und richtig gesund, also Sie müssen 5,0 haben, 5,1. Und ab 5,7 würde ich sagen, muss drüber gesprochen werden.
Also nochmal HbA1c. 1C, dass man es einmal, weil viele hören das zum allerersten
also
Mal.
Also großes H, kleines B, großes A, eine 1 und ein kleines C.
Kompliziert.
HB steht für Hämoglobin und A1, da hängt es wahrscheinlich dran und C weiß ich auch nicht so genau, wofür das steht, aber den Wert, den hat jedes Labor, auch global in der ganzen Welt, ist billig. Ja. Also eher Cent, würde ich sagen, vielleicht ein Euro. Also es ist wirklich keine Riesengröße und das wäre schon mal ein sehr wichtiger Wert, weil, so wie Sie gesagt haben, die Zuckererkrankung wirklich ein Monstermassenphänomen ist in der Bevölkerung ab 50, 60.
Ja, und es nimmt katastrophal zu. Und deswegen kann ich auch diesen nüchtern Zuckerwert, der standardmäßig drin ist, nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht.
Und ich auch nicht.
Da muss völlige Unwissenheit auf Seiten der Entscheider, und das vermute ich mal eher nicht. Und jetzt komme ich wieder zurück, da steckt halt irgendwo auch Politik dahinter. Ich kann mir das anders
nicht
erklären. Aber
selbst die verstehe ich auch nicht. Also lassen wir es mal offen. Ja. Ich hoffe, irgendwer, der was zu entscheiden hat, sieht vielleicht hier unser Video und denkt nochmal nach. Also das wäre ein Wert. Ein zweiten Wert, den ich auch wichtig finde, ist vielleicht, wenn man jetzt ganz doll Geld sparen will, ist das LDL-Cholesterin. Den finde ich auch wichtig, gerade auch für jüngere Männer, weil es wirklich doch einige gibt, die eine familiäre, angeborene Fettstoffwechselstörung haben. Also wo das Cholesterin, ohne dass die falsch essen und trinken und obwohl sie Sport machen, meinetwegen das Gesamtcholesterin 300 ist und das LDL dann 200. Und das muss behandelt werden.
Und dann auch mit Medikamenten. Man darf nicht immer böse über die Medikamente, wenn man den Lebensstil schon unter Kontrolle hat. Ja, was will man denn da noch machen? Ja. Und dann sind eben gezielt eingesetzte Medikamente auf jeden Fall, natürlich haben die auch durchaus irgendwelche Nebenwirkungen, die man wiederum Nährstoff behandeln könnte.
Ja.
Also Medikamente sind nicht immer böse.
Dann vielleicht, ich finde auch die Triglyceride nicht uninteressant, weil sie auch ein bisschen widerspiegeln, was so gegessen wird, wie die Leber so funktioniert. Und auch da gibt es manchmal angeborene, etwas seltener als beim Cholesterin, wirklich sehr, sehr, sehr ausgeprägte Fettstoffwechselstörungen. Und das müsste man behandeln. So, da haben wir schon mal drei. Dann finde ich super wichtig, vielleicht mal so als Screening-Werten CRP. Das ist so ein allgemeiner Entzündungswert. Nein,
es darf ist ich einmal ganz kurz fragen, weil das finde ich wichtig. HSCRP oder nur das CRP?
Also erstmal das CRP für alle Unwissenden. Das ist also ein C-reaktives Protein. Und wenn zum Beispiel wir eine Lungenentzündung haben, kann der Wert mal hochgehen auf 200. Es kommt ein bisschen auf die Einheiten an. Ich rede jetzt über die Einheit, die ich schon wieder vergessen habe, wo alles kleiner 5 vom Labor nicht angemalt werden würde. Und da wäre richtig krank 80, 100, 200. Und wenn ich zum Beispiel jemanden habe mit Fieber und der hat ein CRP von 100 und dann irgendwie Atem, dann weiß ich, dass das eher was Bakterielles ist und ich ein Antibiotikum geben muss. Mhm. Es gibt aber unheimlich viele Menschen, wo das Labor kein Kästchen drum macht, wo die Werte so 3, 4, 5 oder 2 sind und da kommt dieses hochsensitive CRP. So richtig gesund ist 0, kleiner 0,6. Und alles, wenn wir agen, ist auch ganz gerne durch stille Entzündung dann das CRP vielleicht mal 1 bis 2 und das ist schon alles nicht mehr normal. Und 2 bis 3
im Körper.
Ich ertrage so 1 bis 1,5, wenn zum Beispiel jemand schon alt ist. Alt ist vielleicht 80 oder mein älter, vielleicht dann über 60, aber das ist so ein bisschen Silent Inflammation und da muss man auch manchmal suchen, ist das jetzt vielleicht im Rahmen eines viralen Infektes? Aber wenn das immer so ist, 3, 4 Mal hintereinander, dann ist vielleicht ein Zahn vielleicht mal ein Störfeld oder irgendwas.
Also der Darm ist häufig die Ursache dafür.
Gesunden null. Und zwar am besten immer. Und deswegen ist natürlich wichtig, auch gesund sein Labor zu untersuchen. Wenn man Infekt hat, dann ist das CRP von 3, 4, 5 erklärt.
Ja, klar.
So. Dann der nächste Wert, also mein Lieblingswert, ist natürlich auf jeden Fall das Kreatinin. Super billig. Das ist ein Stoff, der über die Nieren rausgewaschen wird. Und ja, das wäre jetzt bei Ihnen vielleicht ein bisschen schwieriger, weil Sie groß und muskulös sind und dieser Wert durchaus mal höher sein darf, wenn viel Muskulatur, sagen wir mal Stückchen, dann auch über den Urin rausgewaschen werden. Aber jetzt mal so ein vielleicht normaler Mensch, nicht ganz so muskulös, vielleicht auch Frau, die sind eigentlich mit ihrem Kreatinin immer so deutlich unter der oberen Referenz. Also bei den meisten Laboren ist vielleicht 1,0, 1,1 die obere Referenz und so eine normale, zarte, vielleicht jetzt nicht Muskel-Superfrau hat vielleicht 0,7, das wäre so gesund. Mhm. Und je nachdem, wie die Waschfähigkeit der Nieren sich verschlechtert, das ist normal im Alter auch, also mit 80 hat man nicht mehr so viel Glomeruli, das sind diese kleinen Waschmaschinen in den Nieren, wie mit 20, wird das Kreatinin steigt und ein noch feinerer Wert ist die GFR, das ist die glomeruläre Filtrationsrate und die wird dann auch immer mit ausgerechnet und die muss jetzt bei Ihnen 90, 100 sein. Nein, 120 muss auch nicht sein. Aber so
vielleicht
alles
ganz
kleiner.
Kurz, weil das finde ich auch gerade wichtig mit dem Kreatinin nochmal. Auch gerne mein Wert. Meiner ist relativ konstant. Ich mache jetzt Blutuntersuchungen seit über 20 Jahren bei 1,1. Und man muss hier vielleicht aufpassen, weil man am Tag vorher hart trainiert hat, beispielsweise. Dann kann es schon mal sein, dass er wirklich deutlich drüber lag. Das war auch schon mal. Und da ist der Arzt ganz nervös geworden. Wir haben nochmal nachgemessen. Er war eben dann wieder bei 1,1. Und diese Filterrate also liegt bei mir auch bei 0,87 oder sowas.
Ja. Also diese GFR ist ein schöner, feiner Wert. Mhm. Ne? Und zum Beispiel, wo es auch schwierig ist, mit dem Kreatinin zu arbeiten, ist jetzt so eine ganz kleine Omi, 80 Jahre, die kann auch normalen Krea haben von 0,7, hat aber null Muskulatur. Und dann ist die GFR tatsächlich dann vielleicht sogar schon reduziert mit 40, 50 Milliliter pro Minute. Also das ist so die Waschfähigkeit. Aber das ist wirklich so, wie wir eben auch gesagt haben, sowas Stilles, nicht Spürbares. Und Nieren können im Rahmen von vaskulären Risikofaktoren krank sein. Da wäre jetzt Zucker, Hypercholesterinämie, Rauchen, Bluthochdruck oder auch sehr, sehr, sehr starkes Übergewicht. Es gibt aber auch, finde ich, mehr und mehr vielleicht doch so auch ein bisschen, sagen wir mal, im Rahmen der Umweltbelastung. Schwermetalle, Medikamente, Kontrastmittel. Also Nierchen sind auch oft Opfer der Umstände und haben gar nicht immer, so wie unsere Haut, das ist jetzt nicht dann im Alter eine Hautkrankheit, wenn ich mehr braune Flecken kriege und hier und da und rot und Äderchen, sondern das sind dann Alterserscheinungen, Abnutzungserscheinungen, Arthrose, Gelenke und Nieren vertrocknen und leiden eben auch unter dem, was sie entgiften oder auswaschen müssen. Also insofern, wenn jemand so mit 50 eine super Nierenfunktion hat, ist das einfach super. Und wenn aber jemand mit 50, warum auch immer, schon einen Krea von 1,5 hätte, ohne viel Muskeln, dann gibt's so viele Dinge, die man beachten kann. In Wahrheit, meine Bücher sind als Nephrologin geschrieben, um im weitesten Sinne Nieren zu beschützen, während unseres Lebens schlapp zu machen. Ja, also alles, was da drin steht, ist als Nephrologin für Nieren und trotzdem muss man natürlich auch immer dann individuell schauen, was dann der Einzelne braucht oder was vielleicht auch zu intensiv ist oder so. Ne? Aber all das habe ich entwickelt aus dem Bedürfnis heraus, eben den Menschen, den ich früher behandelt habe, der war chronisch krank, der war alt, älter, vielleicht schon mal nierentransplantiert, Dialysepatient wieder transplantiert, um letztendlich uns zu beschützen, das unnötig zu bekommen.
Also kann man
Es gibt Schicksal, da kann man nichts machen, aber ganz viel von dem, was heutzutage chronisch krank behandelt werden muss, wäre vermeidbar. Ich teile da auch Ihr Gefühl. Das macht Sie ja auch, glaube ich, bisschen wütend, ne?
Ja.
Ich bin auch manchmal ein bisschen wütend, weil es wäre vermeidbar. Und wenn nicht hier, wo denn dann? Ja?
Und also, so wie ich das verstanden habe, gerade Sie als Nephrologe, ich meine, Sie sind ja die Expertin dafür, dass die Nieren also Nierenwerte zeigen schon sehr, sehr früh an, da läuft was in die falsche Richtung. Dann hat man noch gute 10, vielleicht sogar 20 Jahre vor sich, wo man nichts merkt. Aber dann ist das Kind sozusagen im Brunnen gefallen und dann ist es schwierig, wieder irgendwie das Ruder rumzureißen. Und wenn man die Nierenwerte, wie Sie die eben erwähnt haben, Kreatinin und dann diese Filterungsrate, wenn man die immer auf dem Schirm hat und die immer so ein bisschen beobachtet, wie ich jetzt seit 20 Jahren, dann kriegt man sehr früh schon, wenn irgendwas im System nicht richtig läuft, mit, okay, jetzt wird's Zeit, dass ich irgendwas in meinem Lifestyle verändere.
Ja, also genau das, Sie haben total recht, wunderbar. Also man könnte sagen, dass das Kreatinin, wenn man jetzt nicht ganz viel Sport macht und Kreatin und sonst was futtert und Supermuskeln und Soldatensport vorher gemacht hat, dass wenn das Kreatinin so bei einem ganz normalen, nicht so supersportlichen Muskelmenschen über den oberen Normwert steigt, meinetwegen 1,2, dass ist dann auch immer einhergehend mit schon einer etwas reduzierten glomerulären Filtrationsrate. Und der Punkt ist, einfach nur mal bewusst machen, wenn man eine Niere meinetwegen einer Mutter wegnimmt, damit sie das dem Kind spenden kann, und die zweite Niere ist gesund, verändert sich der Nierenwert nicht. Der bleibt gesund. Das heißt, wenn Nierenwerte steigen, muss mehr als eine Niere und mehr nicht mehr funktionieren.
Also sozusagen, man hat nur noch 20-30% Nierenleistungsfunktion.
Also ist
schwierig, das in Prozentzahlen festzumachen, also wahrscheinlich, aber grob.
Wenn Nierenwerte steigen, dann sind schon eine Niere und eine halbe nicht mehr tätig. Also das ist nicht schlimm. Man kann damit noch weitere 20, 50, 70 Jahre leben. Mhm. Man muss nur wirklich dann auf die Nieren aufpassen und in Wahrheit auch dann die Ärzte immer gut informieren, dass die dann das, was vielleicht medizinisch sein muss, ein bisschen auf die Nieren wieder so etwas runterrechnen und ein bisschen sanfter dann gestalten. Aber es ist wirklich eine ernste Werteveränderung. Mhm. Ja, so wie mit dem HbA1c, also 5,860% ist absolut nicht normal. Ja.
Mhm. Und aber so ist eben auch gar nichts.
Man merkt nix. Gar nichts. Nein, ja. man merkt nichts. Und was man auch nicht merkt, haben Sie auch eben schon gesagt, ein sechster Wert wäre vielleicht zum Beispiel die GPT und meinetwegen als siebtes die Gamma-GT.
Also Leberwerte.
Die GPT ist eher so für die Leber-Hepatozyten, die Gamma-GT ist für Leber- und Gallengangszellen. Also wenn die beiden super niedrig sind, dann ist auch erstmal schon mal sehr, sehr viel ausgeschlossen. Und zum Beispiel bei der GPT, bei den meisten Laboren ist so 40 der obere Grenzwert. Das ist schon interessant, 40, 42. In der Schulmedizin wirklich erst lebensbedrohlich oder ernster, wenn das vielleicht dreistellig ist, ja. Mhm. 600, 800 würde ich mich erschrecken. Ich meine, 200 ist auch nicht normal, aber es ist nicht dann lebensbedrohlich. Aber auch 60 ist nicht normal. Es kann sein, dass der eine Entgiftungsstörung in der Leber hat, dass er wirklich schon dabei ist, eine Fettleber zu entwickeln, dass er vielleicht genetisch bedingt eine Fettstoffwechselstörung hat mit Insulinresistenz und einem HbA1c von 6,0%. Also das sind feinste, so wie dieses Bild mit dem Eisberg, ne, so feinste Spitzen von so einem Eisberg, der da unten lauert, und in unserem System warten wir halt erst, bis der ganze Eisberg oben ist, sodass dann alle Schiffe dann auch Schiffbruch erleiden.
Ja, ne? Genau. Also der Körper ist die Titanic, und wenn man den Eisberg nicht rechtzeitig ganz nimmt, dann ist halt Feierabend.
So, dann zum Beispiel finde ich auch nochmal, für die postmenopausalen Frauen gibt es so einen Knochenabbauwert. Das sind die Beta-Crosslaps. Mhm. Also wenn die steigen und die Frau schon vielleicht 2 Jahre nicht blutet und Östrogen- und Progesteronmangel hat sie schon länger, und diese Crosslaps sind vielleicht schon 0,7, ich weiß immer die Einheiten nicht auswendig, steht alles im blauen Buch hinten, oder auch 0,8, 0,9, dann findet handfeste Osteoporose statt. Normal ist niedrig. Und dann im Labor steht halt, je nach Alter normal bis. Also altersgemäß ist normal, dass man Nieren schlechter werden, Knochen sich abbaut. Aber das ist eben nicht sinnvoll, das so zu lassen. Ja?
Ist einfach hin.
Also das wäre so meinetwegen die Crosslaps. Dann, was ich auch nochmal, das ist dann vielleicht ein bisschen so ein funktionell interessanter Wert nochmal zur Fettstoffwechselstörung. Es gibt halt bei den LDL-Cholesterinen vielleicht noch das Lipo-A, was ich ganz interessant finde. Das ist eine genetische Risikosituation für Männer ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht nochmal ernst zu nehmen da als für die Frauen. Das ist also etwas, das hat man so wie eine weiße Hautfarbe oder eben nicht. Mhm. Und wenn man ein Lipo-A hat, was deutlich positiv ist, dann ist es eben im Kontext dann auch hinzukommend, nicht egal, was habe ich jetzt für ein LDL, was ist mein HbA1c, und da muss man wirklich ein bisschen auf seine Gefäße regelmäßig schauen, und diese Menschen müsste man viel früher eine Cholesterinsenkung zuführen und natürlich auch Ernährungssport und Rauchen aufhören und sowas. Ne? Also Lipo-A finde ich interessant, und vielleicht auch noch beim IMD diesen LPPLA2-Wert, das ist Lipoprotein Phospholipase A2, der ist ein bisschen moderner, macht man an der Uni nicht, aber eben im IMD auf jeden Fall. Und
IMD ist Ihr Labor, es gibt noch ganz Immun, es gibt noch viele andere Labore natürlich, die das machen, klar.
Ich weiß halt nicht, wer von den anderen Laboren den auch noch anbietet, aber die klassischen Labore vielleicht nicht so, nur dass man dann nicht traurig ist, wenn das Labor den nicht sofort hat, muss man ein bisschen suchen. Und der ist so Ein bisschen, wenn der erhöht ist, ist ein Entzündungswert für die Entstehung von weichen Plaques in den Gefäßen. Also wenn jetzt Sie zum Beispiel ein Lipo-A positiv, ein LDL von 160 und so ein Plaque-Wert von 700, dann darf man das nicht so lassen, dann verkalken sich die Gefäße. Es muss nur lange genug gelebt werden. Also das ist sowas von absehbar. Das muss man senken. Ja? Also das wären jetzt zum Beispiel, ich glaube, mit dem LP-Pillar-2 habe ich jetzt mal 10. Ich könnte jetzt noch fortfahren und Antikörper, meinetwegen Hashimoto-Antikörper oder
ja. Schilddrüsenwerte,
muss man halt ein bisschen
T3,
suchen.
Freies ne? T4, auch wahnsinnig spannend, wie ich finde. Es sollte für mich auch in Standard reingehören. Aber dann wären es halt wahnsinnig viele Werte und jetzt möchte ich
aber diese, sagen wir mal so, ich finde schon, dass man für recht wenig Geld, weil diese Werte kosten nicht so viele, ja. Für recht wenig Geld könnte man, vielleicht 15, 20 Werte, könnte man über seinen Zustand von bin ich gesund, wirklich ja. gesund, ja, nein, oder dabei Krankheiten zu entwickeln, bin ich da betroffen, ja oder nein, ja. könnte man sich einen Eindruck gewinnen und viele dieser Werte werden doch immer wieder von den Kassenärzten auch auf Kassenkosten im Rahmen von Abklärungen von Symptomen gemacht. Und die könnte man sich ja auch erstmal angucken. Habe ich also auch in meinem blauen Buch hinten eine Tabelle gemacht. Das sind meistens alles Werte, die ich im normalen Labor Augsburg machen lasse. Und man könnte gucken, bin ich denn wirklich gesund? Wo ist denn mein HbA1c? Wo ist denn mein LDL? Wo ist denn mein Krea? Nicht sofort Angst haben, ne? Auch das, Herr Heizmann, Menschen haben dann sofort Angst. Wir reden hier über Prävention. Und eben nicht über schulmedizinische, schlimme, ja. todbringende Werte, sondern es sind feine, kleine Spitzen, die eben nicht im Kassensystem aufgegriffen werden, weil sie eben nicht lebensbedrohlich sind.
Und ich finde, es ist ein ja. ganz, ganz entscheidender Punkt an dieser ja. Stelle, weil ich weiß, dass viele gerade total überfordert sind. Die haben ja. sich jetzt möglicherweise auch diese Werte aufgeschrieben. Sie gehen dann zu Ärzten, zum Arzt, lassen die sich abnehmen, haben dann Werte, erschrecken vielleicht auch teilweise, weil sie die zum ersten Mal sehen und dann stehen sie da. Ja, und jetzt? Weil der Arzt weiß meistens nicht, was dann präventiv gemacht werden kann. Die Ärzte sind darauf.
Ich muss den mal wieder entschuldigen, die wissen es natürlich schon, aber es ist.
Sie haben keine Zeit.
Es wird nicht bezahlt im System.
Das meine ich, Sie haben keine Zeit.
Es wird einfach nicht. Wir haben sowieso keine Zeit. Wir haben noch nicht mal Zeit, mit Kranken zu sprechen. Also es ist noch schlimmer. Insofern fallen natürlich die, die Prävention machen wollen, durch, weil die nicht bluten, nicht leiden, keine Schmerzen haben und nicht ohnmächtig werden. Das System ist für alle, die bluten, ohnmächtig werden, leiden. Und todesbedroht sind. Aber für die gibt es auch nicht Zeit. Insofern immer die Ärzte und Schwestern und alle, die da arbeiten fleißig, ich will die alle loben und gut stehen lassen, weil die sind super wichtig und es ja. gehen so viele ins private Kranken, also gehen raus. Das wäre was, worüber ich mir Gedanken machen würde, wenn ich Politiker wäre. Ne? Wie kann ich die ganzen Arbeitnehmer halten im System? Weil auch das, die jungen Leute arbeiten und wollen leben. Die wollen jetzt nicht nur irgendwie verwalten und kranke Menschen irgendwie beim Kranksein begleiten. Ne? Die wollen helfen, ja.
Und dieses, so, mein Buch. Genau, ja. dieses Buch ist nämlich genau so eine Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist wirklich überschaubar und es ist auf das absolut Notwendigste konzentriert, weil es gibt noch das andere Buch, Himmel, wo habe ich es denn stehen? Das ist dann schon ein deutlich dickeres Buch, das Grüne. Hier steht's, genau. Das geht dann wirklich viel mehr in die Tiefe rein. Ich bin der Meinung, jemand, der sich zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert sieht, der ist mit diesem Buch richtig gut aufgehoben. Diese Werbung möchte ich herzlich gerne wirklich von ganzem Herzen machen. Es hat mich so dermaßen fasziniert. Vielleicht kann man es in der Kamera erkennen. Ich habe mir auch unglaublich viel angekreuzt. Immer wieder zum Nachlesen, weil man mit diesem Buch und seinen ersten Werten eben wirklich ins Handeln kommen kann. Das finde ich so großartig. Selbstredend, dass ich das Buch auch verlinken werde. Und ich bin wirklich dankbar, dass Sie so ein Buch geschrieben haben, wie man an diesem Bücherregal sehen kann. Das ist nicht nur Deko, das sind gelesene Bücher und auch nicht ganz alle. Ich habe noch nie ein Buch in der Hand gehabt, das diese Nährstofftherapie so gezielt auf den Punkt bringt, dass man selber ins Handeln kommen kann. Also ich hoffe, man merkt meine Begeisterung. Das ist nicht abgesprochen zwischen uns beiden hier. Das kommt wirklich aus von ganzem Herzen.
Ja, also ich freue mich tatsächlich, dass Sie das Ja, irgendwie verstehen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der sich so viel mit Nährstoffen und sowas auch beschäftigt hat, mit Gesundheit und dann seit 20 Jahren sein Labor gemessen hat und dann immer wieder mit Ärzten spricht, die irgendwie gar nicht wissen, was sie in Wahrheit wollen, ne? Und
Ja.
dann hat man plötzlich mal so ein
Meine
Buch
schon.
und man fühlt sich bestätigt, auch
Ja.
in dem, was man macht, ne? Das ist ja auch irgendwie total schön. Vielleicht nochmal für die Zuhörer oder Zuschauer nochmal einen, vielleicht Missing Link. Also ich mache hier nicht Nährstofftherapie, um Spiegel einzustellen von Vitaminen und Spurenelementen, sondern der Trick ist, früher, als ich das in der Schulmedizin an der Uni und normalen Praxis gemacht habe, erhöhte Krankwerte individuell zu versuchen zu senken mit den Dingen von Nährstoffen und Hormonen, die sind entweder Schlüsselwerte oder Gesundmachwerte, quasi therapeutisch mit gewissen Dosierungen versuchen zu senken. Also zum Beispiel nur mal so das LDL. Das LDL steigt gerne an, wenn jemand zum Beispiel eine schwache Wirkung von T3 in den Zellen hat. Also ja, man findet in den Büchern eine schwere Hypothyreose macht Hypercholesterinämie. Aber schon eine schwache Schilddrüsenhormon Konzentration von T3 in den Zellen kann mit dazu beitragen, dass das LDL schlechter ist, als wenn man eine super Schilddrüsenhormonwirkung auf Zellebene hätte. Oder der Langzeitzuckerwert. Na
Stopp,
klar, der hat.
darf ich einmal
Ja,
ganz kurz
ja,
rein, weil jetzt kommt ja gleich die Lösung. Okay, was könnte man tun? Fehlen die Grundbausteine, weil vielleicht auch das T4, das ist das noch nicht aktive Schilddrüsenhormon, das inaktive, weil vielleicht Jod fehlt, weil vielleicht Eiweiß fehlt, weil vielleicht auch Ferritin, der Eisenspeicher, zu niedrig ist. Wenn man das abgeklärt hat, okay, T4 ist gut, aber das freie T3, das ist irgendwie niedrig. Und hat man dann möglicherweise einen zu niedrigen Selenspiegel? Und genau darauf gehen Sie im Buch ein, wie man denn auf welchen Wert man denn auffüllen kann, wie die Dosierung aussehen soll, welche Selenverbindung optimal wäre, um das eben sehr sicher auffüllen zu können. Und so kommt man eben aus einem Problem ins Handeln durch die Erklärung.
ja, also genauso wie Sie das aufgefasst haben, ist es tatsächlich, die Schilddrüse hat noch viele weitere, oder die Schilddrüsenhormone haben noch viele weitere Auswirkungen auf andere gesund- oder krankmachende Prozesse. Und tatsächlich ganz wichtig für viele junge Menschen, finde ich, ist zu gucken, ob die Schilddrüse genug zu essen hat, wenn man das mal so einfach formulieren darf. Und dazu gehört, wie Sie das sagen, Eisen ist wichtig, das kann man am Ferritinwert sehen, habe ich auch erklärt, wo der sein sollte bei Frauen. Dann Selen ist super wichtig, fehlt natürlich nicht nur den Schilddrüsen, sondern auch dem Herz und dem Immunsystem und Glutathion und wo überall
Entgiftung der
Selen
Leber.
seinen Platz hat, ne? Und der dritte Stoff ist natürlich das Jod, ne? Denn T4 besteht eben aus Aminosäure, Tyrosin, mit vier Jodstückchen. Das heißt, wenn also ein jüngerer Mensch eine schöne Schilddrüse im Ultraschall hat, hat nicht jeder, muss man gucken, ob das Organ auch wirklich saftig da ist. Weil wenn es klein ist, vielleicht angeboren klein oder auch schon Zustand nach Hashimoto und atrophisch und vernarbt, dann bringt es natürlich nichts, der Schilddrüse was zu essen zu geben, dann muss man substituieren. Wenn man aber ein gesundes Organ hat und es einfach nur ein Mangel an Nährstoffen ist oder auch auf Zellebene Selen zum Beispiel hilft, dass T4 in T3 umgewandelt wird. Wenn das fehlt, dann hat man zwar eine gesunde Schilddrüse, aber sie kann gar nicht auf Zellebene wirken. Also da spielen Nährstoffe wirklich eine große Rolle. Und die Auswirkung von einem niedrigen T3 auf Leber, auf Gehirn und damit Psyche, auf Muskeln und damit vielleicht auch Leistungsstärke ist wirklich enorm,
Auf
ja?
die Fettverbrennung auch,
Auf
das
die
sollte man vielleicht auch noch
Fettverbrennung, ja?
erwähnen.
Also ich habe natürlich vielleicht auch noch mal, ich habe natürlich jetzt hier nicht so super junge, übersportliche Patienten, sondern ich habe eher so vielleicht wie mich, so mittelalt, mittlerweile ein bisschen jüngere Frauen, also die sind dann so Ende 40, bei den Männern vielleicht so jetzt mein Alter, ne, so Ende 50. Das ist eher so hier jetzt das Patienten-Menschen-Beispiel, welches ich so begleite, aber das sind ja die, die dann ins Alter gehen, ne? Man kann das Ganze natürlich auch noch mal anders vielleicht auch erklären für so ganz junge Menschen, die vielleicht auch Kinder bekommen wollen oder so. Also der Hauptmensch, mit dem ich auch vielleicht in meisten gearbeitet habe, über den ich vielleicht auch in den Büchern schreibe, ist ein bisschen älter und jetzt nicht 20. Und trotzdem kann man natürlich die Nährstoffmedizin auch für junge Menschen und Kinder machen. Und nein, ich kenne da die Dosen nicht. Ich habe jetzt einfach uns beobachtet, was wir so brauchen. Ne? Haben mich auch viele gefragt, was denn sie mit ihren Kindern machen sollen. Mein Rat wäre da einfach, mit sich selber anzufangen und dann mit einem gesunden Menschenverstand auch irgendwie die Kinder mit zu versorgen. Aber das ist so die Idee. Das heißt, ich suche also Nährstoffe und Hormone, die im Blut niedrig sind, wo man viel höher sein könnte und es wäre nicht schädlich, um dann Krankwerte quasi zu zwingen, sich in die Gesundheit zu bewegen. Und das ist der, in Wahrheit der Trick von Nährstoff- und Hormonmedizin. So wie man mit Ernährung auch versucht, etwas anderes zu behandeln, den Darm, das Gewicht, den Stoffwechsel oder mit Sport versucht, irgendwie den Kreislauf in Schwung zu bekommen oder Muskeln zu stärken. So versuche ich über gezielte Nährstoff- und Hormongabe innen drin im Stoffwechsel quasi den Körper so zu begleiten, dass der einfach ergänzend durch das, auch was auch immer er schafft im Verhalten, es schafft auch nicht jeder immer so super gesundes Verhalten, dass man da einfach die Leute ein bisschen beschützt, mehr beschützt, so doofe Sachen zu entwickeln.
Ja, und interessant ist auch, ich beschäftige mich gerade jetzt, wo ich auch an die 50 rankomme in diesem Jahr, mit dem Thema Longevity, also Langlebigkeit. Und sehr interessant ist von diesen Langlebigkeitsforschern, Altern ist eine Krankheit. Das ist die Kernaussage von den Altersforschern. Und dieses Longevity beschäftigt sich exakt mit dem, was Sie hier beschreiben, dass wir eben die Krankwerte nach unten schraubt durch Nährstoffmedizin, durch einen gesünderen Lebensstil, vorausgesetzt, das ist ganz klar, um eben dann gesund zu altern, um diese Krankheit immer mehr nach hinten herauszuzögern. Und darum geht es, darum ging es heute in diesem Interview. Es macht immer wieder Spaß. Ich sage immer, es ist wie inneres Blumenpflücken, mit Ihnen solche Interviews zu führen. Denn da geht mir das Herz so auf. Ich beschäftige mich ja auch schon wie Sie seit meiner Jugend, mittlerweile seit 30 Jahren mit diesen Themen und habe schon sehr früh verstanden, wie wichtig eine gezielte Auffüllung von Nährstoffen ist. Jetzt haben Sie dieses Werk geschrieben, wo man wirklich mal ganz konzentriert sich um diese krank und letztendlich auch dann um die Gesundwerte kümmern kann. Da haben Sie echt, ich denke mal, einen guten Dienst an der Menschheit getan.
Oh Mensch, ja, das finde ich, da freue ich mich.
Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Ich hoffe so sehr, dass es viele gibt, die davon profitieren werden. Und für alle die, die das YouTube-Video anschauen, würde mich sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Und lasst das gerne mal in den Kommentaren. Möglicherweise auch die, die schon 1, 2 Schritte weiter sind und auch schon mit Nährstofftherapien arbeiten und vielleicht auch eine eigene Krankheitsgeschichte hatten und da selbstständig wieder rausgekommen sind. Weil genau das motiviert nämlich andere, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen und jetzt erstmal völlig lost sind, gar nicht wissen, wie gehe ich jetzt da ran. Und dann kriegt man aber ein Gefühl dafür, okay, alle standen irgendwann ganz am Anfang. Und es ist halt wichtig, den ersten Schritt und dann den zweiten und dritten zu gehen.
Sehr gut. Also genau das finde ich auch. Und vielleicht auch noch mal ein Wort zum Schluss. Bitte jetzt nicht alle mir schreiben, dass sie zu mir kommen wollen, weil tatsächlich wir sind da etwas auch überfordert. Und es ist zu viel, allen individuell dann auch zu empfehlen, wo sie hingehen können. Also ich versuche vielleicht in der nächsten Zeit nochmal eine Infoseite auf meiner Webseite zu machen, wo man nochmal lesen kann, wer offen ist, aber nicht traurig sein. Die Bücher habe ich geschrieben, damit man so, wie Sie das sagen, wirklich selbstbestimmt, mutig sich erstmal belesen kann, um dann in Ruhe zu überlegen, mit wem vor Ort könnte ich jetzt weiter in Richtung Gesundheit die nächsten Schritte einleiten. Und ich weiß, dass das nicht so leicht ist, aber mein Gefühl ist schon, was denken Sie? Es ändert sich. Ne? Es ändert sich. Ich finde, dass es doch jetzt auch mehr eine Ärzteschaft ankommt, dass da etwas ist, was auch interessant ist. Ich meine, die sind auch mal angetreten, um zu helfen. Und dass da was ist, was interessant ist, was auch die Nachfrage ist jetzt auch da, meinetwegen auch durch meine Bücher natürlich und Ihre Informationen unterstützt. Und insofern denke ich, das wird schon. Es braucht halt noch ein bisschen Zeit. Ne?
Genau so. Also nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und mal gucken, wann wir uns zum vierten Interview wieder treffen werden.
Gut.
Bis dahin, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.